baptize us. Und es gibt eine Kurzschreibweise dafür. Oder man schreibt eben aus Mod R. Ich schreibe mal dazu, die Klammern sind optional. Ich lasse die meistens weg. Warum habe ich den Ring mit dazu geschrieben? Na, weil Teilbarkeit was mit dem Ring zu tun hat, in dem wir arbeiten. Das heißt, A minus B könnte in Z durch R teilbar sein, aber in irgendeinem anderen Ring nicht. Und dann davon hängt dann eben ab und ab. Davon hängt ab, ob A und B kongruent sind und R. Gut, wir gucken uns Beispiele an. Wir sind jetzt schon bei 5,6. Wir rechnen in Z Modulo 2. 2 ist kongruent zu sich selbst. Natürlich, Zahlen sind jetzt immer kongruent zu sich selber, Modulo was auch immer. 2 ist aber auch kongruent zu 0. 4, zu minus 2, zu minus 10, zu allen geraden Zahlen. Alle geraden Zahlen sind Modulo 2 zueinander kongruent in Z. Und jetzt gucken wir uns die ungeraden Zahlen an. Nehmen wir 3 und 1. 3 minus 1 ist 2, ist für 2 teilbar in Z. Das heißt, die ungeraden Zahlen sind auch alle zueinander kongruent in Z. Auf die Art und Weise zerteilen wir Z in 2 Teilnehmen. Die geraden Zahlen, die ungeraden Zahlen. Und das kann man jetzt auffassen als Kongruenzklassen Modulo 2. Was kann man noch machen? Na, wir gucken mal Modulo 5. 11 ist Kongruenz zu 1, mod 5. Wenn ich möchte, kann ich Kongruenzen auch so untereinander wegschreiben, mehrere. Ich muss halt immer nur gucken, ist es immer Modulo dem gleichen? Wenn ja, schreibe ich das einmal ins Ende. Wenn nein, dann sollte ich das nicht so hintereinander schreiben, sondern unterbrechen. So ähnlich wie bei Gleichheitszeichen. Wenn man die so hinschreibt, dann muss man sich sicher sein, dass es wirklich immer alles Gleichheiten sind. Sollte ich mal anfangen. Und dann habe ich noch sowas wie 6 ist kongruent zu minus 1 und 10. Warum? Ja, 6 minus, minus 1 ist 6 plus 1, das ist 7, das ist durch 7 teilbar z, deswegen sind die beiden kongruent für die 7. Und wir sehen jetzt, dass wir das kennen, das ist nur eine neue Sprache. Es sind immer dann zwei ganze Zahlen kongruent, Modulo irgendwas, wenn sie in dem Faktoring die gleiche Restklasse repräsentieren. Wenn wir uns Z-Modulo 7-Z vorstellen, dann repräsentieren 6 und minus 1 die gleiche Restklasse. Eine andere Art, das zu sagen ist, sie sind kongruent, Modulo 7. Das heißt also, dass wir jetzt eine neue Sprache gefunden haben und eine, die manche Leute einfacher finden, schöner, für das Rechnen in Restklassenringen von Z. Und eine Anmerkung dazu, noch zwei Anmerkungen dazu, 7, 7. Erstens, ich habe vorhin das Wort Kongruenzklassen in den Mund genommen. Das ist okay, das darf ich. Kongruenz definiert eine Äquivalenzrelation. Kongruenzklassen sind dann einfach Äquivalenzklassen bezüglich dieser Relation. Überlegen Sie einmal kurz, das können Sie wahrscheinlich zusammen eher eine Weiterrede im Kopf machen, warum das so ist. Und diese Konzepte lassen sich verallgemeinern. Wir machen das jetzt für Z, weil das irgendwie klassische Zahlentheorie ist, so anzufangen. Aber man kann das auch in allgemeinen Ring formulieren. Und wenn Sie Lust haben, da mehr zu machen, irgendwann, wahrscheinlich in einem Jahr oder so, lese ich mal wieder eine Spezialvorlesung elementare Zahlentheorie. Und dann kommen diese Konzepte in etwas allgemeineren Ring, weil man dann in schönen Teilringen von C schöne Argumente machen kann, die auch mit Kongruenz funktionieren. Thank you. Da gibt es ganz viel, was man einfach sieht. Schildkröten. Insgesamt vier ganze Zahlen wollen wir jetzt modulo R vergleichen. R ist wieder Z und nicht 0. Und wir fangen jetzt damit an, dass wir voraussetzen, dass A und B kongruent sind und C und D auch. Yeah. könnte es ja hier sein, dass das, was man wegkürzt, 0 ist im Faktoring. Also das ist Bild im Faktoring, Z mal 0 mal Z 0 ist, das heißt 10 ist gradteilbar. Das ist ein offensichtlicher Moment, wo das schiefgehen kann. Und tatsächlich kann es noch subtiler schiefgehen. Man kann nur kürzen, ohne sich Sorgen zu machen, wenn C und R teilbar sind. Vielleicht was, was nicht so stark ist. Da sollen Sie noch mal selber ein bisschen rumspielen. Ich möchte das jetzt kurz beweisen und danach erklären oder noch mal illustrieren, dass man wirklich auf diese Voraussetzung mit der Teilerfremdheit nicht verzichten kann. Es geht sonst tatsächlich schief im Allgemeinen. Diese Kongruenz. C und R sind Teiler von dem Z. Wer kann mir nochmal erklären, was das heißt? Was ist das für eine Info? C und R sind Teiler von dem Z. Was wissen wir jetzt? Ein Vorschlag. Kriege ich noch einen Vorschlag? Da ist noch einer. 2, 3, 4. Prima. Sie dürfen.
Teiler von dem ist eine Einheit.
Nochmal.
Der?
Gibt es nur einen?
Nee, aber es muss eine Einheit sein.
Jeder. Jeder statt der und schon ist alles in Ordnung. Jeder DGT ist eine Einheit, danke. Damit werde ich Sie weiter nerven. Ja, und die Einheiten von Z sind 1 und minus 1. Das heißt, C und R haben nur die gemeinsamen Teiler 1 und minus 1 im Z und keine weiteren. Vielen Dank dafür. Jetzt ist Z auch ein Hauptidealring und in Hauptidealringen haben wir Möglichkeiten, DGTs zu schreiben als Linearkonversionen von den beteiligten Leuten. Das machen wir jetzt. Wir schreiben jetzt 1, ist ein DGT von C und R, als Linearkonversion mit C und R. Kongruenz, die wir gegeben haben, geschickt so multiplizieren, dass dann da auf einmal man vorher auch tatsächlich. Denn ich habe y ist kongruent zu sich selbst, mod r, und dann multipliziere ich diese beiden Kongruenzen. So kommt das y dann dran. Aber man kann auch einfach sagen, man multipliziert die Kongruenzen mit y. Toll. A mal c mal y, Kongruenz zu b mal c mal y, mod r. Und ich möchte da noch was einfügen, denn für c mal y kann ich Modulo r 1 einsetzen. Das heißt, das hier wird einfach Kongruenz zu a und das hier wird Kongruenz zu b. Da habe ich jetzt Gesundheit. Da habe ich jetzt mit Rot das hier eingesetzt. Und zwar einmal, um das zu kriegen und einmal, um das zu kriegen. Und damit haben wir es geschafft. Das ist die Kongruenz, die wir zeigen wollten. Was kann da schiefgehen? Warnhinweis? Das Rot ist mir nicht rot genug für einen Warnhinweis. Ich brauche ein roteres Rot. Mal gucken, ob du besser bist. Naja, das ist alles immer so clean. Gut, ich arbeite daran, besseres Rot zu kriegen. Warnhinweis. Hier ist nur ein Beispiel, wo es schief geht. Eigenschaften von Primzahlen an. Primzahlen sind aus vielen Gründen interessant. Nur ein Grund, ein praktischer Grund, ist, dass Primzahlen in Verschlüsselungsalgorithmen eine Rolle spielen. Es gibt noch andere Gründe, aber das ist schon mal einer. Und wenn man ernsthaft mit Primzahlen arbeiten möchte für Verschlüsselung, dann braucht man riesige Primzahlen. Das heißt, man muss bei riesigen, natürlichen Zahlen schnell sehen können, sind sie prim oder nicht. Wenn die nicht prim sind, dann möchte man auch möglichst schnell eine Faktorisierung haben. Und das ist tatsächlich ein algorithmisch schwieriges Problem. Zahlen werden sehr schnell sehr groß, die in Primfaktoren zu zerlegen, wird sehr schnell sehr aufwendig und deswegen ist Primzahltest so ein Thema, was spannend ist und aktuell und was wir uns auch nochmal angucken. Eine Möglichkeit, wie man versuchen kann, Primzahlen zu erkennen, ist die folgende. Nehmen wir uns eine Eigenschaft von Primzahlen, irgendeine, wir sehen gleich ein paar Beispiele. Also eine Aussage nach dem Motto, wenn p eine Primzahl ist, dann gilt bla bla bla. Dann kann man sich doch die Frage stellen, gibt es auch zusammengesetzte Zahlen, die gleiche Eigenschaft haben? Denn wenn nicht, dann ist das eine Möglichkeit, zusammengesetzte Zahlen und Primzahlen zu unterscheiden. Aber wenn es eben doch zusammengesetzte Zahlen gibt mit der gleichen Eigenschaft, dann heißt das, wir müssen noch genauer hingucken. So, das ist der philosophische Hintergrund für einige Resultate, die jetzt kommen. In das Thema Tests gehe ich jetzt nicht rein, das kommt am Ende der Vorlesung erst. Ich glaube, dass ich das jetzt schon hier zeigen möchte. Genau, Lemma 7.10. ist immerhin scharf, das ist schon mal besser als nichts. Ja?
Ich habe noch dazu eine Frage.
Ja.
Eins ist von Domain zu C mal Y modulo R. Soll es eigentlich nicht modulo R mal X sein?
Nee, modulo R, denn Konkurrent modulo R zu sein heißt ja, 1 minus C mal Y ist durch R teilbar. Nur das brauche ich. Und wenn ich mir die gleiche Hälfte angucke und die umstelle, dann habe ich jetzt minus c mal y. Dann steht auf der linken Seite 1 minus c mal y, auf der rechten Seite steht r mal x und das ist durch r teilbar. Das x ist an der Stelle egal. Es geht nur darum, dass r als Faktor da steht. Danke. Das war eine gute Frage. Und tatsächlich erinnert mich das daran, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um zu fragen, gibt es schon erste Fragen zum Thema modulares Zeug? Okay, es gibt noch viele Gelegenheiten, denn wir arbeiten jetzt ja die ganze Zeit damit. Lemma 7.10. Lemma 7.10 ist ein erstes Beispiel zum Thema Kongruenzen, also Kongruenzen, die wir lösen wollen, sowie Gleichungen. Das Thema kommt später nochmal ganz ausführlich wieder, dann gucken wir uns nicht nur lineare, sondern auch quadratische Kongruenzen an. Hier haben wir eine Primzahl und die erste Aussage ist, wenn wir die Kongruenz x² minus 1 kongruent 0 lösen wollen, modulo p, also sowas ähnliches wie eine quadratische Gleichung, aber halt modulo p gerechnet, dann können wir das durch Hingucken machen. Wir wissen nämlich, die Lösungen dafür sind genau alle ungeraden ganzen Zahlen. Das heißt, die ungeraden Zahlen lösen das und die geraden Zahlen nicht. Und wenn Sie drauf gucken, sehen Sie das ja auch schon. Da steht ja x² kongruent 1 mod p. Das heißt, x² muss ungerade sein, dann muss x auch ungerade sein. Alle ungeraden Zahlen lösen das, Punkt. Müssen wir nicht zeigen. Wenn p nicht 2 ist, sondern eine ungerade Primzahl, dann ist es interessanter. Gucken wir uns das an. Wenn p ungerade ist, dann können wir die Lösungsmengen auch wieder ganz leicht hinschreiben, aber diesmal gibt es tatsächlich zwei verschiedene Möglichkeiten mit dem p, was die Lösung sein kann. Jede Lösung der Kongruenz x² minus 1 kongruent 0 mod p ist entweder von der Gestalt p mal irgendwas plus 1 oder von der Gestalt p mal irgendwas minus 1. Das sind die Möglichkeiten. Und dass die unterschiedlich sind, liegt daran, dass p ungerade ist. Das ist quasi ein Unfall, der bei p gleich 2 passiert, dass da plus 1 und minus 1 dasselbe bewirkt, modulo 2. Bei ungeraden Primzahlen passiert das nicht. Und jetzt müssen wir uns nur noch kurz überlegen, warum das die einzigen Möglichkeiten sind, diese Kongruenz zu lösen. Und da geht ein, dass p eine Primzahl ist. Hat jemand noch eine Frage zu p gleich 2? Was für Fragen sind da gerade nach der mündlichen Erläuterung noch offen geblieben? Ich sehe keine, dann schreibe ich einfach in p gleich 2 Häkchen, denn das haben wir verstanden. Jetzt seid ihr ungerade. Wichtig ist die Primzahleigenschaft. Nehmen wir uns eine Lösung her. Nehmen wir uns ein z her. Eine ganze Zahl z mit der Eigenschaft z² minus 1 ist kongruent 0 mod p, also die Lösung für diese Kongruenz. Dann formen wir das um und sehen z², oder wir müssen gar nicht umformen, wir können das auch so sehen, Kongruenz zu 0 zu sein modulo p heißt doch, das Ding ist durch p teilbar in z. Das heißt, z² minus 1 ist durch p teilbar und z² minus 1 kann ich schreiben als binomische Formel. Danke. Und das ist der Trick. P ist jetzt ein Teiler von Z
gerade gesagt haben. Soweit, so gut. Und was habe ich denn jetzt gewonnen? Jetzt habe ich P. P ist ein Teiler von diesem Produkt. Warum ist das gut? Was kann ich jetzt machen? Nicht nur in einen Bart murmeln. Laut sagen. Das ist schon richtig. Na, was mache ich? Wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, dann habe ich doch einen Reflex, was ich dann tue. Ich weiß nicht, was Sie für Reflexe haben, aber ich habe so eine Primzahl. Richtig. Das heißt, P teilt Z plus 1 oder Z minus 1. Und tatsächlich kann P auch nur genau einen davon teilen, denn die beiden unterscheiden sich um 2 und P ist ungerad. Danke. Nochmal vor, für den Fall, dass man das hinten nicht gut lesen kann. Wir haben herausgefunden, dass P, weil P eine Primzahl ist, also ein Primelement in Z, jetzt einen dieser beiden Faktoren teilt. Z plus 1 oder Z minus 1. Beide kann es nicht teilen, weil die sich um 2 unterscheiden und P ungerade ist. Also teilt P jetzt genau einen dieser beiden Zahlen. Also ist jetzt auch Z entweder in P mal Z plus 1 oder in P mal Z minus 1. Das sind die beiden Fälle. Und diese beiden Mengen sind aus dem gleichen Grund verschieden. Sind verschieden, weil P ungerade ist. Wenn P gleich 2 ist, sind die gleich. Ja, das war ein erstes Rumprobieren mit Kongruenzen. Und als Mini-Beispiel, was da noch hinpasst, machen wir. Was machen wir? Wir sehen. Eines sieht man ja immer, wenn das hier so steht. Denn wenn man für x 1 oder minus 1 einsetzt, dann kommt ja sogar die Zahl 1 raus und minus 1 ist dann 0 und deswegen auf jeden Fall durch 5 teilbar. Also dann ist die Differenz auf jeden Fall 5. Und der Witz ist jetzt, modulo 5 gibt es eben noch mehr Lösungen, nicht nur 1 und minus 1, sondern zum Beispiel auch 4. 4 Quadrat ist 16, minus 1 ist 15, ist durch 5 teilbar, also ist das Kongruenz 0. Auf die Art und Weise kriegt man unendlich viele Lösungen, aber sie teilen sich auf in zwei Häufchen. Das eine sind die, die beim Teilen durch 5 den Rest 1 lassen, das andere die, die beim Teilen durch 5 das minus 1 lassen, oder das 4, wenn Sie so wollen. Hinschreiben und kann damit weiter. Als nächstes kommt der erste Satz aus der Kategorie, wir beschreiben Primzahlen ganz genau. Das heißt, es ist nicht nur ein, wenn P eine Primzahl ist, dann gilt irgendwas, sondern wir können tatsächlich natürliche Zahlen als Primzahlen charakterisieren. Wie ein Test, das gucken wir uns jetzt an, das ist der Satz von Wulzen. Und ich schaue mal, ob ich den hier aufgeschrieben habe. Nö, habe ich nicht. Das ist ja witzig, hier ist die Nummerierung durcheinander. Warum das denn? Okay, meine Nummerierung hier ist, glaube ich, richtig. 10, 11, 12. Dann kommt gleich das. Das ist alles noch in Ordnung. Nö, ich habe mich selber verwirrt, aber meine Nummerierung scheint richtig zu sein. Kann sein, dass wenn die Zahlen von der nächsten, von dem nächsten Blatt, das ich auflege, die sind dann, glaube ich, komisch. Das kann ich aber korrigieren. Und ich weiß jetzt auch, woran es liegt. Ha, okay. Aber das kann ich korrigieren. Das ist kein Problem. Ich musste nur kurz überlegen, was der Grund ist. Das hat mich gerade rausgebracht. Die Zahlen in der Tafel sind die richtigen. Und ich lade es nachher korrigiert hoch. Das betrifft nur das letzte Blatt, das, wo der chinesische Restsatz draufsteht. So was Schüssliges. Okay, wir beweisen den Satz von Wilson. Hier ist n eine natürliche Zahl, mindestens 2. Und wir geben ein Kriterium dafür an, dass n eine Primzahl ist. Hier gibt es eine, ich weiß nicht, Veranschaulichung, Illustration, irgendwas, damit Sie sich besser vorstellen können, was da gleich passiert. Und zwar möchte ich Ihnen vorschlagen, sich als Beispiel anzugucken, n gleich 7. Wir fangen nämlich jetzt an mit der Richtung n ist prim und wir zeigen, dass da diese Kongruenz gibt. Und 7 ist prim. Und die Idee ist, dass wir Pärchen bilden. Wir gucken uns die Zahlen an von 1 bis 6. Und jetzt bilden wir Pärchen und es wird gleich klar, wie die Pärchen zustande kommen. Eins ist leider alleine, dann kommt das Pärchen 2, 4, dann kommt das Pärchen 3, 5 und die 6 ist auch alleine. Und wir sehen gleich, woher es kommt. Erste Beweisrichtung, zuerst bei n prim. Na, wenn wir jetzt Modularrechnung machen, modulo n, dann ist das so, als würden wir in z modulo n mal z rechnen. Und das ist jetzt ein Körper, denn n ist eine Primzahl. Und das ist gut. In einem Körper kann man ja viel besser rechnen, oder jedenfalls kann man viele Rechnungen mit wesentlich weniger Kopfschmerzen machen als in irgendwelchen Ringen. Da benutze ich Folgerung 318. Und 6 ist wieder zu sich selbst invers, denn 6 6 mal 6 ist 36 und 35 ist durch 7. Gut. Und jetzt kommt diese Idee allgemein. Ich nehme jetzt die ganzen Leute von 1 bis n minus 1, denn das sind die, die die von 0 verschiedenen Restklassen in diesem Körper repräsentieren. Das heißt, die haben multiplikative Inverse. Soweit einverstanden? Okay, und dann finden wir wieder solche Pärchen. Und manchmal sind Sachen zu sich selber invers und manchmal nicht. Und das müssen wir jetzt einfach nur noch allgemein verstehen. Und dann haben wir den Trick von da drüben und können ihn benutzen. Ich kann das also noch stärker machen. Moment. Das hier kommt das Dilemma. Und aus der Wahl von A aus der Menge da oben folgt dann A gleich 1. Oder A ist minus 1 mod n. Das heißt, in der Menge da oben muss dann A gleich n minus 1 sein. Und das entspricht genau dem, was wir da drüben gesehen haben. Die eine Möglichkeit ist die 1, die andere Möglichkeit ist die 6. irgendwelchen Partnern. Dann kommt einmal noch am Ende ein Element, was zu sich selbst invers ist, nämlich n-1. Und das ist das Einzige, was wir dann noch sehen. Deswegen ist das Kongruenz zu n-1 modulo n, aber das ist doch dasselbe wie 1, wie minus 1 modulo n. Denn der Rest kürzt sich immer weg zu 1. Die 1 ganz vorne, die ganzen Pärchen und ganz hinten bleibt ein Element übrig. Und da haben wir jetzt schon das Lemma von vorher benutzt. Für die eine Richtung, jetzt kommt die Rückrichtung. Nun gelten diese Kongruenz. Wir zeigen also einfach, n ist eine Primzahl. Primzahlen sind dadurch charakterisiert, dass sie genau zwei verschiedene Teile haben, 1 und sich selbst. Insbesondere ist eine Primzahl niemals 1, aber in den Voraussetzungen steht doch auch schon, n ist mindestens 2. Das heißt, was müssen wir tun? Wir müssen uns einen Teiler hernehmen und müssen zeigen, dieser Teiler ist 1 oder n. Andere Möglichkeiten. Der Teiler heißt d. Und wir tun mal so, als ob das nicht n ist, und dann wollen wir rauskriegen, dass dieser Teiler 1 sein muss. N ist ungleich 1 nach Voraussetzung. Da haben wir nichts mehr zu tun. Sei jetzt d in n. Also wir wollen wirklich einen natürlichen Teiler haben. Ein Teiler von n in z. Und sei d nicht n selber. Jetzt gucken wir mal, was da so los ist. Na, wenn d nicht n selber ist, dann ist d, weil es ein natürlicher Teiler ist und dementsprechend auch nicht minus n sein kann, muss es jetzt eine der Zahlen sein von 1 bis n minus 1. Natürliche Teiler sind ja immer kleiner gleich der Zahl, die sie teilen. Das heißt, d ist jetzt eine dieser Zahlen, 1 bis n minus 1, die wir auch multiplizieren, wenn wir n minus 1 Fakultät bilden. D kommt hier also vor als Faktor. Prima. Das ist keine Freude, sondern das Fakultätzeichen. Es ist auch Freude. D teilt das. Aber D ist auch ein Teiler von n. Das heißt, D teilt n und damit teilt D auch alles, was n teilt. Alles, was von n geteilt wird. Und wir kennen etwas, was von n geteilt wird, nämlich aufgrund dieser Kongruenz. Wenn ich das umschreibe, bekomme ich n-1 Fakultät plus 1 ist Kongruenz zu 0, ist also durch n teilbar in z. Umformen, und zwar nicht von dem hier vorne, sondern von der Gleichung da oben, von der Kongruenz da oben. Farbe.
Das ist bestimmt hässliches Gelb, ich riskiere es trotzdem.
erklären oder anders erklären oder noch Politik umschreiben.
Warum teilt die jetzt nochmal N-1 Fakultät?
Weil D ein Teiler von N ist und nicht N selber und natürlich, das heißt, D muss eine der Zahlen 1 bis N-1 sein. Wenn Sie in den natürlichen Zahlen nach Teilern suchen, nehmen Sie Teiler von 10. Natürliche Teiler von 10, da gucken Sie von 10 abwärts. Größere Zahlen kommen nicht in Frage. Und wenn es 10 selber nicht ist, muss es eine der Zahlen 9 bis 1 sein. Und die kommen alle in 10-1 Fakultät vor. Deswegen. Danke, das war eine gute Frage. Was noch? Noch mehr Fragen? Gut, dann habe ich jetzt eine Frage für Sie. Bitte überlegen Sie sich, während ich wische, warum das keine gute Art ist, um einem Computer beizubringen, Primzahlen zu suchen. Eine blöde Idee, das als Test in einen Computer einzuprogrammieren. Ja?
Die Fakultäten gerne die Zahlen, die Variablen schrinken.
Fakultäten wachsen unglaublich schnell. 10 Fakultät kann man sich vielleicht noch irgendwie vorstellen. Bei 15, 20 Fakultät ist Feierabend. 30, 40 Fakultät, das will niemand, also das passt nicht auf die Karte oder so. Das ist einfach riesig. Und selbst wenn der Computer sehr leistungsfähig ist, will man das nicht machen. Man will nicht lauter solche Rechnungen machen müssen, also diese Fakultäten ausrechnen, dann irgendwelche Teilbarkeitsgeschichten prüfen. Ganz blöde Idee. Alle Primzahltests mit sehr schnell wachsenden Teilen da drin sind eine blöde Idee in der Praxis. Deswegen schön, aber leider in der Praxis nicht so brauchbar. Gucken wir weiter. Was könnte man denn noch machen? Da haben wir als nächstes den Satz, den kleinen Satz von Fermat, so wird er häufig genannt. Es gibt auch einen großen, den beweisen wir in dieser Vorlesung nicht. Viel Zeug von Gauss gibt und so besteht da keine Verwechslungsgefahr. Der große Satz von Fermat ist schwierig, der würde den Rahmen dieser Vorlesung komplett sprengen. So, wir fangen an mit einer Primzahl. Und dann nehmen wir uns noch eine ganze Zahl A her. Dann gelten zwei Dinge. Zunächst mal gilt immer, dass dann a hoch p kongruent zu a ist, mod p. Und wenn ich schreibe a hoch p, dann meine ich damit das, was man einfach so ausrechnet in z. Ich multipliziere a p mal mit sich selbst. Und dann gilt noch was Spezielleres für den Fall, dass a und p Teiler drin sind. Das heißt also, dass p kein Teiler von a ist. Schon gesehen, man darf kürzen, wenn das, was man wegkürzt, Teilerfremd ist zu dem, was man modulo dem man rechnet. Wenn ich jetzt hier ein a wegkürze und ich darf das, wenn p und a Teilerfremd sind, was kommt dann raus? Na, dann kommt raus a hoch p minus 1 ist kongruent zu 1 mod p. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das zeigen kann. Na, es gibt 100 Möglichkeiten, aber zwei, auf die ich jetzt hinweisen möchte. Möglichkeit 1, man überlegt sich das ganz allgemein, gibt verschiedene Methoden. Und dann macht man das, was ich gerade gemacht habe, nämlich, wenn A und P teilerfremd sind, dann kürzt man einfach fertig. Zweite Möglichkeit, man überlegt sich, dass das immer stimmt, wenn P ein Teiler von A ist. Dann guckt man sich das an, zeigt das und sagt, naja, das andere folgt jetzt durch Multiplikation mit A. Das ist die andere Möglichkeit. Man kann es in beide Richtungen argumentativ machen. Und ich habe mich entschieden, die zweite Variante zu nehmen. Denn wenn wir hier einmal draufstarren, dann sehen wir doch, hier ein Teiler von A sein muss. Und wenn hier ein Teiler von A ist, dann steht hier 0 modulo P und hier auch. Das heißt, natürlich sind die dann gleich modulo P. Da ist überhaupt nichts zu zeigen. Das heißt, wir haben eigentlich nur in dem anderen Fall ein bisschen Arbeit. Und das kriegen wir in ein paar Zeilen hin. Und dann durch Multiplikation mit A kommen wir wieder zurück und dann haben wir alles gezeigt. Das ist jetzt der Plan. Zahlen, dass es nur diese beiden Fälle gibt, Teilerfremd oder P teilt die Zahl. Wenn man ganz allgemein zwei ganze Zahlen hernimmt, A und B, dann gibt es nicht nur diese beiden Fälle. A und B können nicht teilerfremd sein, aber trotzdem muss weder A ein Teiler von B sein, noch andersrum. Wenn dieser Unterschied nicht klar ist, dann bitte Jean-Luc sagen, denn dann kann ich dazu eine Podcast-Folge machen. Ich finde diesen Unterschied wichtig. Das ist eine besondere Eigenschaft von allgemein gesprochen irreduziblen Elementen, dass Teilerfremdheit sich so stark oder Nicht-Teilerfremdheit sich so stark auswirkt. Okay, wir wollen das zeigen. Der Trick wird sein, sich zu überlegen, dass die Elemente hier, wenn man die quasi richtig hinschreibt, sich zu 1 aufmultiplizieren. Und dazu tun wir Folgendes. Wir betrachten mal die Elemente von 1 bis p minus 1. Gleiche Idee wie vorhin. 1 bis p minus 1 repräsentieren in dem Faktor z modulo p mal z genau die von 0 verschiedenen Elementen. Das haben wir gerade schon gesehen. Machen wir jetzt einfach nochmal. Gleich m, die Menge dieser Tetraeder, 1 bis p minus 1. Was wissen wir dann jetzt alles? Wir wissen, die Elemente von M repräsentieren die von 0 verschiedenen Elementen im Faktoring. Wir wissen dann, dass die multiplikativ invertierbar sind, dass die da so in Pärchen auftreten oder eben zu sich selbst. Und das sind all diese Dinge, die wir gerade schon gemacht haben. Und insbesondere können wir die Elemente verstehen als Repräsentanten von Restklassen bezüglich P, bei denen alle Elemente in der Restklasse teilerfremd sind zu P. Darüber müssen wir vielleicht nochmal kurz nachdenken. Nehmen wir die 1. 1 vertritt die Restklasse P mal Z plus 1. 1 ist selber teilerfremd zu P und jedes Element in der Restklasse P mal Z plus 1 ist auch teilerfremd zu P. Und so kann ich jetzt weitermachen. Immer dann, wenn ich eine zu P teilerfremde Zahl nehme und addiere etwas, was mit p teilbar ist, dann kommt wieder eine zu p teilerfremde Zahl raus. Das ist das Prinzip hinter dem, was ich als nächstes sagen möchte. Ich möchte nämlich sagen, jede zu p teilerfremde Zahl ist zu genau einem Element hier drin kongruent modulo p. Ich glaube, es war 3 gelernt. Ich möchte sagen, Lemma 3,25. Ich weiß aber nicht genau warum. Da haben wir gelernt, dass wenn man zwei zu etwas teilerfremde Zahlen multipliziert, dass dann das Ergebnis auch teilerfremd ist der Zahlen, die man haben kann. Ich glaube, das war Lemma 3,25 Teil B. Thank you. bei 1. Also mal gucken, ob das 1 war oder A oder 2 oder B. Kann ja alles sein. Auf jeden Fall ist das richtige Lemma. Das ist zu weit. 23. Haha, 325. Ja. Es ist Teil. Es ist Teil A tatsächlich. Der heißt nicht 1, der heißt A. Das markiere ich mir, das muss ich korrigieren. Aber wichtig ist, dass es der erste Teil dieses Lemmas ist, 325. So. Was haben wir da jetzt also? Na, im Prinzip haben wir so eine Zuordnung. Diese Leute hier vertreten die, die zu P-Teiler fremden Reste. Wenn ich die mit A multipliziere, alle, dann vertreten die immer noch die zu P-Teiler fremden Reste. Und warum passieren da keine Unfälle? Warum kriege ich jetzt wirklich eine Injektion zwischen der Menge M und der Menge der Elemente, die ich kriege, wenn ich die Leute alle mit A multipliziere? Na, weil sich Multiplikation und Kongruenz verträgt und weil ich umgekehrt kürzen darf. Und zwar deshalb, weil A-Teiler fremd ist zu P. Das heißt, ich bekomme wirklich eine Bijektion. Ich kann hier jedes Element mit A multiplizieren, kriege eine neue Menge und die vertritt auch wieder die zu P teilerfremden Reste. Was mache ich also? Ich nehme jetzt A mal M und weiß, dass es in der Ursprungsmenge M genau ein Element gibt, was dazu kongruent ist, modulo P. Und dann kommt ein Multiplikationstrick. Kommt der Multiplikationstrick. Wir bilden das Produkt über alle m aus m. Die schreiben wir einfach so hin. Na, und wegen dieser Zuordnung, wenn ich die mit a multipliziere, kriege ich ja immer wieder genau ein solches Element aus diesem Produkt zurück. Ist das etwa das gleiche, als wenn ich, oder das ist kongruent jedenfalls, modulo p, wenn ich über alle m aus m gehe, und bilden hier A mal M, nämlich, ja. Also wenn ich hier über alle gehe, dann gehe ich insbesondere über all diese BMs. Das heißt, wenn ich modulo P rechne, gehe ich über all diese Produkte A mal M. Jetzt schreibe ich das ein bisschen anders. Das kann ich nämlich, das A hat ja mit den Ms nichts zu tun. Das heißt, ich gucke einfach, wie oft ich das hier habe. Wie oft habe ich das? Naja, M minus 1 mal, N minus 1, P minus 1. M hat P minus 1 Elemente, das heißt, ich habe hier A insgesamt P minus 1 mal da stehen. Und dann kommt noch das Produkt über diese Leute. geschrieben. Und das alles gilt muss und geht. Jetzt steht hier das gleiche wieder drüben. Hier haben wir den Vorfaktor a hoch p minus 1 und hier haben wir sozusagen den Vorfaktor 1. Wenn man jetzt dieses Produkt wegkürzen könnte, modulo p, wäre alles gut. Warum dürfen wir das wegkürzen? Na, weil das, was wir da aufmultiplizieren, alles zu p-teilerfremde Zahlen sind und das Produkt von zu p-teilerfremden Zahlen ist auch wieder zu p-teilerfremd. Das ist wieder Lemma 325 Teil a. Lemma 7,9. Mit Lemma 325 a und 7. Und zwar auch in der Reihenfolge. Zuerst benutze ich das Lemma, um mir klarzumachen, dass diese Zahl teilerfremd zu p ist. Und dann benutze ich die modulare Kürzungsregel, um diese Zahl loszuwerden, modulo p. Also um zu kürzen. Gut, was haben wir jetzt alles gezeigt? Wir haben gezeigt, falls p ein Teiler von a ist, stimmt die erste Kongruenz. Falls p kein Teiler von a ist, stimmt die zweite Kongruenz. Das heißt, diese letzte Aussage ist komplett bewiesen. Jetzt müssen wir nur noch für den Fall, dass p und a Teiler von sind, die erste Kongruenz zeigen. Ja, aber das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir einfach das, was hier steht, multiplizieren einmal mit a und sind fertig. Zahlen daran erkennen, dass sie diese Eigenschaft haben? Oder erfüllen das vielleicht auch zusammengesetzte Zahlen? Dann wäre es als Test schon nicht mehr ganz so praktisch. Ich möchte jetzt nicht zu sehr vorgreifen, wir haben ja später noch das Thema Primzahltesten. Ich sage einfach mal, das geht in beide denkbaren Richtungen schief. Die eine Richtung, die man sich vorstellen kann, ist ja, haben zusammengesetzte Zahlen diese Eigenschaft auch manchmal, also die Eigenschaft, dass da 1 rauskommt und dass da keine Primzahl ist, modulo der Zahl, dass die eine Art nicht schief gehen kann. Die andere Art, wie man sagen kann, es geht schief, ist, man kann die Aussage nicht verallgemeinern. Das heißt, es gibt sowohl zusammengesetzte Zahlen, bei denen es klappt, bei denen die Aussage stimmt, als auch welche, bei denen es nicht stimmt. Und das heißt, das ist kein gutes Kriterium, jedenfalls nicht ohne weitere Tests, um Primalität herauszufinden. Zusammengesetzte Zahlen können, ich schreibe mal, zusammengesetzte Zahlen n, können die Kongruenz a hoch n minus 1 hoch 1 mod n erfüllen, müssen es aber nicht. quasi schon mal als Vorgriff auf Primzahltest einfach Bescheid sagen, vielleicht quatsche ich sie dazu ein bisschen voll. Jetzt möchte ich als Fortsetzung dieses Themas Teilerfremdheit die Eulersche Phi-Funktion einführen. Wir haben jetzt mehrfach damit gearbeitet, dass wir uns Reste angeguckt haben, Modulo irgendwas, und haben geschaut, was davon ist teilerfremd zu der Zahl, mit der wir rechnen und was nicht. Das heißt, das Konzept spielt eine Rolle bei dem, was wir machen, und da führen wir jetzt was ein. Das ist die nächste Definition. Beginnen wir mal ganz harmlos mit der Menge TF. TF wie teilerfremd. Wenn n eine natürliche Zahl ist, dann schreibe ich hin TF von n und meine damit die Menge der zu n teilerfremden Zahlen von 1 bis n. Ich meine also nicht alle, sondern nur die im Bereich 1 bis n. Da ist klar, dass 1 immer dabei ist. Und dann hängt es von n ab, wie groß das ganze Ding wird. Und als nächstes kann ich dann zählen, wie viele Elemente da drin sind in dieser Menge TFn. Und so komme ich zur Eulerschen Phi-Funktion. Was mache ich also da? Ich nehme eine natürliche Zahl. Ich schaue mir an, wie viele der Zahlen 1 bis n sind zu n teilerfremd in Z. Dann zähle ich. Und das, was da rauskommt, das ist der Wert Phi von n. Das nennt man Eulersche Phi-Funktion. Und wir gucken uns später Beispiele an. Bevor wir Beispiele angucken und dann auch richtig damit arbeiten, möchte ich einen Zusammenhang herstellen, bei dem ich vermute, dass manche von Ihnen den jetzt schon sehen. Ansonsten würde der quasi so nebenbei rauskommen. Ich möchte es aber lieber einmal festhalten. Denn was Sie spätestens seit einer Übungsaufgabe sich bestimmt schon gefragt haben, ist, kann ich mich, wenn ich einen Faktoring von Z rechne, irgendwie schnell sehen, welche Restklassen Vertreter haben die Einheiten, also Einheiten im verallgemeinerten Sinne, sprich multiplikativ invertierbare Elemente sind und welche nicht. Sprich, Sie haben Z-Modulo n mal Z, dann haben Sie 0, 0 ist raus, und dann gucken Sie und suchen nach Nullteilern und Sie suchen nach multiplikativ invertierbaren Elementen. Und wenn man wenig weiß, dann muss man da im Prinzip überlegen, rechnen, sich irgendwelche Tricks ausdenken, aber man hat keine einfach zugänglichen Methoden, um zu sehen, welche Repräsentanten liefern einem was. Die Eulersche Phi-Funktion ist ein Anhaltspunkt, zumindest für die eine dieser Fragen. Phi von n ist nämlich genau die Anzahl der multiplikativ invertierbaren Elemente in dem Faktoring z-Modulo n mal z. Und man sieht dann auch, wie man die kriegt. Man nimmt nämlich einfach die Repräsentanten, die zu n teilerfremd sind, fertig ist die Menge der invertierbaren Elemente. TFn an. Restklasse da in den Faktoring und jetzt muss ich mir doch nur noch klar machen, dass es ein multiplikatives Inverses gibt. Modulo n. Aber Modulo n heißt doch nur, ich muss etwas finden, derart, dass c mal dieses irgendwas kongruent ist zu 1 Modulo n. Es muss nicht wirklich 1 rauskommen. Es muss nur beim Teilen durch n der Rest 1 rauskommen. Na, und sowas finde ich wieder mit Satz 319. Von C und N hin als Linearkombination. Ich schreibe also 1 gleich C mal X plus N mal Y. Und dann haben wir vorhin schon gesehen, wie man da argumentiert. Jetzt ist dieser hintere Teil durch N teilbar. Das heißt, diese beiden sind kongruent modulo N. Das heißt, X ist ein multiplikatives Inverses zu C modulo N. Element im Faktoring, also andersrum, wenn ich was multiplikativ invertierbares finde, dann habe ich ja so eine Gleichung und dann kriege ich umgekehrt raus, dass dann C und N Teilerschlüsse sein müssen. Das kann ich auch noch mal kurz hinschreiben. Ist jetzt umgekehrt. Invertierbares Element im Faktoring und umgekehrt, also sind die Anzahlen tatsächlich genau gleich. Okay, das hilft schon mal sehr. Und Sie haben tatsächlich hier ja auch eine Backanleitung für die multiplikativen invertierbaren Elemente. Das heißt, in Zukunft können Sie die einfach hinschreiben. Sie können sich auf dieses Resultat oder auf das Argument und Beweis berufen und alles, was dahinter steckte, war dieser Satz 319. Das ist eigentlich die Hauptidee dabei. So, dann gucken wir uns noch ein paar Beispiele an. Es ist ja immer wieder schön bei solchen Funktionen, die Eulersche Phi-Funktion ist ja eine Funktion, die nicht algebraisch aussieht, da zählt man irgendwas. Und bei solchen Funktionen ist dann immer schön, sich zu fragen, was haben wir so für Eigenschaften? Kann man da irgendeine Funktionsvorschrift hinschreiben, also was anderes als die Zählen. Dann kann man sich so Fragen stellen wie, ist die injektiv, ist die surjektiv, Funktionen schon steigen oder irgend sowas, was man sich halt so fragen kann bei Funktionen. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, gucken wir uns ein paar Beispiele an. 7,15 glaube ich. Ja, 7,15. Pi von 1 ist langweilig, 1 ist natürlich zu sich selbst zahlerfremd, Tf von 1 ist einfach nur die Menge, die aus 1 besteht. Das heißt, da kommt 1 raus. Was ist Pi von 2? Na, wenn ich in der Menge 1, 2 die zu 2 teilerfremden Zahlen mir angucke, bleibt nur 1 übrig, das heißt, das ist auch 1. Dann haben wir schon mal gesehen, diese Abbildung ist nicht injektiv, denn hier sind zwei verschiedene Zahlen mit dem gleichen Wert unter der Phi-Funktion. Dann kann man sich sowas angucken wie Phi von, was habe ich noch? 10? Ja.
Müsste 3 sein.
Phi von 10 ist 3. Wir gehen es mal durch. Von 1 bis 10 und wir halten die zu 10 bei der Grenze fest. 1.
So 1 habe ich vergessen, dann ist es 4. Also 1, 3, 7 und 9.
Ah, sehr gut. Also 1 halten wir fest, ist klar. 2 ist nicht Teil der Grenze zu 10. 3, 4 ist nicht Teil der Grenze, 5 ist nicht Teil der Grenze, 6 ist nicht Teil der Grenze, 7. 8 ist nicht teilerfremd, 9, na gut, und über 10 müssen wir nicht reden. 4 ist genau richtig, danke. Was ist Phi von einer Primzahl? Gucken wir jetzt also die Zahlen 1 bis P an und schauen, welche davon sind teilerfremd zu P. Vorschläge? Warum?
Weil es ja keine Teiler gibt.
Genau, das einzige Element. Genau, P hat in dieser Menge nur zwei Teiler, 1 und P. Und teilerfremd bedeutet ja bei Primzahlen immer, die Primzahl teilt das. Oder da ist halt überhaupt nichts, oder die sind sofort teilerfremd. Das heißt, ich muss nur gucken, ist da irgendwas, finde ich glaube ich ein. Ist sogar noch einfacher. Ich gucke nach Teilern. In der Menge 1 bis p sind ja nur Zahlen, die kleiner gleich p sind. Und da kann ich keine Teiler finden, außer 1 und p, denn p ist eine Primzahl. Das heißt, ich nehme genau diese beiden raus und dann bleiben 1 bis p minus 1 übrig. Die sind alle teilerfremd zu p. Genau. Es gibt bestimmt noch drei Arten, wie man das klar machen kann. Interessant sind auch Primzahlpotenzen. Wir können ja mal Phi von 4 angucken. Bei Primzahlpotenzen, da muss man ja vorher gucken, also die Primzahlpotenz hat halt die Form P hoch n, und da muss man gucken, wo überall kommt in der Menge 1 bis P hoch n ein Vielfaches von P vor, denn dann hat dieses Vielfache von P ja auf jeden Fall das P gemeinsam mit P hoch n, und dann sind die nicht teilerfremd, dann kann man sich überlegen, das ist auch genau der eine Fall, in dem das passiert, und so kann man sich eine Bildungsvorschrift überlegen für Phi von einer Primzahlpotenz. Das kommt später nochmal, dann schreibe ich das auch nochmal ordentlich hin. Jetzt nur ein Beispiel. Wenn ich mir 4 anschaue, das ist 2 Quadrat, das heißt, alle geraden Zahlen sind raus. Und wenn ich jetzt gucke, 1, 2, 3, 4, dann bleiben nur 1 und 3. Das heißt, Phi von 4 ist 2. So, was brauchen Sie da noch zu dem Thema? Alle Phi-Funktionen? Gut, was wir gerne machen wollen ist, wir wollen uns gerne was überlegen, sodass wir nicht jedes Mal, um Phi von n auszurechnen, diese komplette Teilerfremdmenge hinschreiben müssen, denn das nervt natürlich. Und das sind, wenn man sich das sehr algorithmisch vorstellt, haufenweise kleine Rechnungen, die man da machen muss, die sehr viel Zeit kosten. Wollen wir nicht. Was wir lieber hätten, wäre, einfach nur so als Idee, wo wir hinwollen, Idee, wir wollen Phi von n ausrechnen, ohne Tfn, da soll eine Formel rauskommen und das Einzige, was wir benutzen können, ist, dass n eine natürliche Zahl ist, dass n also eine Primfaktorzerlegung hat und jetzt kann man hoffen, dass wenn man diese Primfaktorzerlegung explizit kennt, dass man dann daraus irgendwie rausfummeln kann, was die von n ist. Das heißt, wir wollen eine Formel mit der Primfaktorzerlegung von n basteln. Und dazu brauchen wir zwei Zutaten. Zutat 1, wir müssen wissen, was für Primzahlpotenzen los ist. Das schreibe ich Ihnen gleich noch hin. Wir haben gerade bei der 4 schon kurz macht die Phi-Funktion damit? Und das wird Gegenstand der nächsten Vorlesung sein, sich das zu überlegen. Was macht die Phi-Funktion bei solchen Potenzen zu unterschiedlichen Primzahlen oder noch allgemeiner zu mit teilerfremden Zahlen? Das für die Primzahlpotenz kann ich Ihnen schon hinschreiben, denn wir haben ja gerade schon überlegt, wie das geht. Ist P eine Primzahl und meinetwegen A aus N. So können wir Phi von P und A ausrechnen. Und hier ist die Idee. Ich gehe die Zahlen von 1 bis P hoch A durch und ich zähle quasi jedes Mal, wenn ich ein Vielfaches von P treffe. Ich laufe also los. 1, 2, 3, P zum ersten Mal. 2 mal P. 3 mal P und so weiter. Irgendwann bin ich bei P Quadrat. Dann gucke ich weiter, dann kommt irgendwann P Quadrat plus P und so weiter. Dann kommt irgendwann 2 mal P Quadrat und so weiter. Das heißt, immer nach P-Schritten kommt etwas, was durch P teilbar ist und was deswegen nicht teilerfremd dazu ist. Alle anderen müssen dazu teilerfremd sein. Das heißt, so kann ich das abzählen und bekomme Phi von P hoch A ist, P hoch A, ich laufe durch alle Zahlen durch. Jetzt ziehe ich die ab, die ich unterwegs getroffen habe beim Abzählen, die durch P teilbar sind. Und wenn ich das so mache, wie ich es gerade erklärt habe, alle P-Schritte treffe ich sozusagen eine, dann sehe ich, dass das P hoch A minus 1 Stück sein muss. Schreib mal zählen. Im weitesten Sinne. Also so ein bisschen zählen, mitdenken, was ist alles durch P teilbar. Dann kriegen wir diese Formel. Das heißt, hier haben wir jetzt schon eine Zutat für das da oben. Und die zweite Zutat, die wesentliche, ist der chinesische Restsatz. Den lernen wir dann in der Vorlesung über Wasser kennen. Da das ein guter Punkt ist, um zu unterbrechen, möchte ich jetzt unterbrechen und möchte Sie bitten, noch ein paar Minuten aufmerksam zu bleiben, weil nämlich jemand vom Fachschaftsrat jetzt noch eine Ankündigung hat. Danke.